Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts zum Buch Geheilt statt behandelt. Vom Ende der Medizin, wie wir sie kennen und warum Ihre Gesundheit eine Zukunft hat. Zum Arzt im Internet, ohne langes Warten, entweder zum Arzt um die Ecke oder zum besten Spezialisten im deutschsprachigen Raum und wenn nötig dann doch persönlich. Wie funktioniert das? Was kostet das? Und ist das sicher? Darum geht es heute. Und ich freue mich, zu diesem Thema einen sehr kompetenten Interviewpartner gefunden zu haben, Dr. Philipp Wustrow, Mitgründer von Online-Doktor24, E-Mail-Adresse und Webadresse in den Shownotes. Viel Spaß! Ja, was ist denn eigentlich das Konzept von Online-Doktor? Im Moment ist ja der Schwerpunkt Haut, werden wir auch ausgiebig drüber sprechen. Aber das Firmenkonzept klingt ja irgendwie weiter so, als wenn irgendwann auch noch andere Fachärzte, vielleicht sogar Hausärzte mal über Online-Doktor erreicht werden können.
Ja, in der Tat, als wir damals gestartet sind, 2017, haben wir uns bewusst für den generischen Namen Online-Doktor entschieden, um die Möglichkeit zu haben, auch unser Konzept und unser Geschäftsmodell auf andere medizinische Fachbereiche auszuweiten, die sich dort eignen. Wir sind damals gestartet mit der Dermatologie als ein Fachbereich, der besonders prädestiniert ist für die asynchrone Telemedizin und durften dann glücklicherweise die Erfahrung sammeln, sehr gut den Markt zu durchdringen, dort auch schnell Patientinnen und Fachärzte für unser Konzept zu gewinnen. Und so sind wir sehr, sehr stark dort gewachsen. Und für uns hat es strategisch am meisten Sinn gemacht, erstmal im Bereich der Dermatologie zu verweilen und dort eben stärker noch den Markt zu durchdringen und bestehende Netzwerke, bestehende Partnerschaften zu bespielen. Das heißt, wir sind erstmal rein in der Dermatologie geblieben. Das ist auch aktuell weiterhin der Fall. Auch für dieses Jahr keine Änderung dort vorgesehen. Aber perspektivisch kann es durchaus sein und es ist durchaus auch auf unserer Roadmap vorgesehen, uns auch weiter zu diversifizieren.
Wie viele Ärzte machen denn mit? Sie haben, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, Sie haben etwa 5000 Jahre Berufserfahrung in Ihrem Netzwerk. Auf wie viele Ärzte verteilt sich das ungefähr?
Ja, das ist richtig. Also wir sind in drei Ländern tätig. Zum einen in Deutschland, der Schweiz und Österreich, also in der Dachregion, verankert mit unserem Konzept. Und als solches haben wir über 600 Fachärzte, die täglich mit unserer Plattform arbeiten und ihre Patienten dort drüber behandeln. In der Form, um einfach da eben so einen Eindruck zu bekommen, was für eine Power auch ein solches Netzwerk hat, auch von der Expertise und von den Erfahrungswerten, kann man dort einfach irgendwo mal eine Annahme treffen, ohne jetzt zu sagen, dass das genau dem entspricht, wie es ist, um einen Richtwert zu erhalten. Und wenn man mal annimmt, eben diese 600 Fachärzte haben eine gewisse Anzahl an Jahren Erfahrung, kommt man dort ungefähr auf einen Gesamterfahrungsschatz von, sagen wir, 5000 Jahren.
Ja, das ist eine Menge. Und das Konzept, wir werden ja gleich mal, Sie haben schon Kommunikation erwähnt. Wir kommen ja gleich auf das Konzept, wie das jetzt genau abläuft. Aber sagen wir mal, aus Patientensicht wäre eben der Hauptvorteil, egal wo ich bin, ohne lange Wartezeiten ein ärztliches Feedback zu bekommen. Das kann man so, glaube ich, allgemein sagen, ne?
Korrekt, das ist richtig. Also wir garantieren eine Rückmeldefrist von insgesamt 48 Stunden, aber im Schnitt erhält die Patientin oder der Patient in durchschnittlich eben 7 Stunden eine Rückmeldung vom Facharzt und vom Konzept als solchem, wenn man jetzt mal so den Patient Journey als Gesamt...
Genau, gehen wir das mal durch. Also ja. Das fängt an. Ich glaube, Schritt 1 ist, der Patient muss bei seiner Krankenkasse irgendwie schauen online, oder?
Korrekt, ja. Also in dem Fall, wenn man jetzt im deutschen Markt bleibt, würde ich quasi auf onlinedoktor.de gehen und würde dort im ersten Schritt gefragt werden, wie ich versichert bin und wo ich versichert bin. Wir haben dort Partnerschaften mit über 50% aller gesetzlichen Krankenkassen in Form von Selektivverträgen. Dort kann ich dann die Krankenkasse auswählen, werde dann informiert, ob diese Krankenkasse entsprechend die Kosten trägt, unter anderem zum Beispiel auch die Techniker-Krankenkasse, die dort vertreten ist. Und wenn ich diesen Schritt durchlaufen habe, erfolgt Schritt 2, werde ich weitergeleitet zur Arztübersicht respektive Arztauswahl. Auch ein ganz entscheidendes Kriterium und Alleinstellungsmerkmal von Online-Doktor, dass ich als Patient selber determinieren kann, wer meine Anfrage beantwortet, mit wem ich meine Daten teile. Sprich, ich entscheide, welche Fachärztin oder Facharzt die Anfrage erhält und nachher die Diagnose und Handlungsempfehlung für mich persönlich ausstellt.
Und dann kann ich schauen, ein Arzt, der jetzt lokal ist oder ein Arzt, der von seiner Qualifizierung eigentlich optimal jetzt inhaltlich passt.
Exakt. Also es bietet da wirklich eben bedürfnisgetrieben dem Patienten einen sehr breiten Optionenraum, wie er sich dort anstellt. Also zum einen bietet es sich natürlich an, irgendwo einen lokalen Facharzt auszuwählen, möglicherweise auch meinen Facharzt. Man hat ja auch eben, ist schon in Betreuung oder in Behandlung bei einem lokalen Facharzt. Dort besteht schon ein Vorwissen, auch ein Vertrauensverhältnis. Viele dieser Fachärzte sind auch dort auf Online-Doktor selbst gelistet. Das ist zum Beispiel eine Option. Und die zweite, wie Sie richtig ausgeführt haben, ist dann zum Beispiel zu sagen, ich weiß schon, was ich habe. Vielleicht auch eine chronische Erkrankung, atopische Dermatitis.
Oder möchte vielleicht eine Zweitmeinung haben irgendwie.
Korrekt. So, ne? Genau, und kann dort eben dann auf Erfahrungen und Expertenwissen im Rahmen des Netzwerkes von vielen hunderten Fachärzten deutschlandweit zugreifen.
Ja. Und jetzt kommt der Schritt 3, das ist ja, was Sie als asynchron bezeichnen. Also es gibt jetzt keinen direkten synchronen Kontakt zu dem Arzt, quasi über so ein Videochat, sondern das fängt an mit so einem Chatbot, ne?
Exakt, ja, in der Tat. Also in der Telemedizin lassen sich eigentlich zwei Strömungen grundsätzlich differenzieren. Das eine ist die synchrone Telemedizin. Darunter versteht man allgemein die Videosprechstunde, sprich die synchrone Live-Gespräch zwischen Arzt und Patient. Und dann gibt es die zweite Strömung, das ist die asynchrone Store-and-Forward-Technologie, also die zeitversetzte Kommunikation, in dem Fall zwischen Facharzt und Patient. Dort sind wir fokussiert und spezialisiert, hat unterschiedliche Gründe. Zum einen, da eben natürlich Fotos als solches ja sehr viel aussagekräftiger sind, als wenn ich jetzt ein dermatologisches Problem bei einer etwas verschwommenen Videokamera versuche zu demonstrieren. Und zum anderen, da es eben viel besser für den Facharzt in seinen Alltag zu integrieren ist. Der kann das zu Randzeiten beantworten oder wann es für ihn oder sie passend ist. Das heißt, es fungiert dort wirklich auch als Prozessoptimierungstool in den Praxen selber. Das heißt, wir sind dort fokussiert, genau wie Sie korrekterweise gesagt haben, eben auf die asynchrone Telemedizin im Kontext der Dermatologie.
Ja, beim Live-Chat müsste es ja zufälligerweise gerade so passen, dass der Wunscharzt in dem Moment auch Zeit hat für ein Videogespräch, wo ich gerne ein Videogespräch hätte. Das ist ja fast unmöglich, wenn ich mir schon aus dem normalen Leben überlege, wie schwierig das ist, eine Videokonferenz oder ein Telefonat zu organisieren. Also das klingt schon praktikabler, die Lösung, wie Sie das machen.
Richtig, genau. Das sind genau diese ganz klassischen Probleme. Man kennt es ja selber, auch wenn man mal vielleicht auch früher geskypt hat oder ähnliches, dann ist die Verbindung schlecht. Dann
das auch, ja.
Frustration möglicherweise oder die Bildqualität ist nicht dort oder der Ton stockt oder ähnliches. Das ist alles nicht gegeben bei der asynchronen Variante. Und in der Fläche würde es auch nicht gelingen oder positiv ausgedrückt, es gelingt in der Fläche, die Dermatologen wirklich für das asynchrone Konzept auch zu gewinnen, was für sie auf unterschiedlichen Ebenen im Sinne der Prozessoptimierung, aber auch im Sinne der Effizienz und der Idee, wirklich die Patienten digital zu triagieren, funktioniert und nicht in Form der Videokonsultation praktikabel ist.
Genau, die können dann praktisch, wenn sie mal ein bisschen Leerlauf haben oder abends an diesen Randzeiten, wie Sie sagten, einfach mal so die ganzen Anfragen, die kamen, abarbeiten, wann sie eben Zeit haben, ne? Und dann auch sehr konzentriert.
Richtig. Also es ist auch dort, muss man sagen, auch ganz unterschiedlich gehandhabt. Also es ist genau, das ist ein klassischer Case, den Sie gerade skizziert haben. Gibt aber auch Praxen, die wirklich dort weitergehen, will ich fast sagen, dort einen Digital-First-Ansatz in den Praxen implementieren, in der Form, dass das Kernziel verfolgt wird, erstmal jeden Patienten in erster Instanz digital zu triagieren und daraus dann eben medizinisch-fachärztlich abgeleitet Termine zu vergeben. Das heißt,
da kommen wir gleich nochmal drauf, ja, wenn wir am Ende des Ablaufs nämlich sind, wie viele dann wirklich nochmal einen Zweitkontakt haben. Also jetzt kommen wir nochmal zu Punkt 3. Also dann kommt dieser Chatbot, da werden einem praktisch Fragen gestellt als Patient und man kann eventuell oder man kann oder man sollte noch ein Foto hochladen, ne, von zum Beispiel einem Hautphänomen.
Korrekt. Man kann die Anfrage, man muss keine App oder Ähnliches runterladen, sondern sofort mit dem Smartphone oder auch dem Desktop-PC natürlich machen. Etwa 80% bis 90% machen das direkt mit dem Smartphone. Und es ist genau, wie Sie beschreiben, also es ist quasi in Form eines Chatbots ein Anamnese-Fragebogen, wo mir entsprechend als Patient indikationsspezifisch alle für die Ferndiagnose relevanten Informationen erfragt werden, die dann gesammelt werden. Und eine Teilkomponente sind auch die obligatorischen 3 Fotos vom Hautproblem, die ich dann direkt mit dem Smartphone beispielsweise aufnehmen kann.
Und dann sagten Sie, muss also im Durchschnitt circa 7 Stunden warten und bekommt dann praktisch eine E-Mail zurück.
Richtig, genau. Das ist in der Form so, dass ich als Patient dann eine E-Mail erhalte mit einem Link. Wenn ich auf diesen Link klicke, würde ich dann entsprechend noch einen SMS-Code aufs Handy bekommen, also eine klassische 2-Faktor-Authentifizierung. Und dann könnte ich den Report einsehen. In der Regel ist das ein etwa 5-seitiger PDF-Report mit der individuellen Diagnose und Handlungsempfehlung von dem Wunschfacharzt, den ich dann damals ausgewählt habe.
Und wenn jetzt ein Rezept verordnet wird, dann sagten Sie, ist es ein Privatrezept. Ist das dann auch zum Download oder wie sieht es aus?
Richtig, also das Thema Rezept, ich sag mal, das ist ja ein breites Themenfeld. Unser Ziel ist es natürlich, ein E-Rezept auch final zu implementieren. Dort ist es aktuell liegt die Thematik ja bei der Gematik, mit denen wir dort auch im Austausch stehen. Wenn es dort dann regulatorisch für Telemedizinanbieter eine Lösung angeboten wird, werden wir die auch bei uns implementieren, um diese Zeit quasi zu überbrücken, bieten die Dermatologen dann Privatrezepte an, die dann zum einen, wenn ich jetzt lokal meinen Facharzt aussuche, vor Ort abgeholt werden können oder zugesendet werden, ja, postalisch.
Und die kann dann ja ein, sagen wir mal, gesetzlich versicherter Patient bei seiner Krankenkasse einreichen, weil ein Privatrezept muss man ja erstmal selber bezahlen, ne?
Genau, richtig.
Genau. Jetzt sagten Sie, Sie sind ja in dem gesamten deutschsprachigen Raum tätig, also auch Schweiz und Österreich. Ist da irgendein Land schon digital irgendwie weiter oder hat einen anderen Ansatz zu solchen Selbstzahlerprinzipien?
Ja, also das Spektrum, sag ich mal, des Gesundheitswesens und der Digitalisierungsgrad in den unterschiedlichen Ländern hat in der Tat unterschiedliche Ausprägungen, auch Historien und ja fast schon Erfahrungswerte. Wenn man jetzt zum Beispiel mal in die Schweiz blickt als solche, dort hat die Telemedizin eine gewisse Historie schon, seit deutlich über 20 Jahren wird dort Telemedizin praktiziert und wird auch als ja integraler Bestandteil eigentlich der Versorgung gesehen. Damals gestartet wirklich mit klassischen Telefonanrufen zwischen Arzt und Patient. Das heißt, dort startete man auch im Mindset der jeweiligen Anspruchsgruppen quasi nicht bei Null oder Ähnliches, sondern konnte auf Bestehendem aufbauen. Das ist eben auch im Kontext der Krankenkassen ist es so, dass ja dort ein etwas anderes Modell besteht jetzt als in Deutschland. Dort haben ja viele eine hohe Eigenfranchise, wie man sagt, also bis zu 2.500 Schweizer Franken, die erstmal selber bezahlt werden müssen, bevor dann die Krankenkasse die darüber hinausgehenden Kosten übernimmt. Das heißt, dort besteht auch eine hohe ja Sensibilität in Bezug auf Kosten, auch Transparenz in Bezug auf Kosten. Und es findet auch eine Abwägung statt, ob ich möglicherweise eben physisch zum Facharzt gehe oder vielleicht den digitalen Weg wähle, der dann in der Regel natürlich auch kostengünstiger ist.
Ja, in Deutschland sieht ja praktisch ein Patient nie so richtig, welche Kosten der eigentlich verursacht. Mal abgesehen jetzt vom Zahnarzt, da ist ja meistens noch eine Zuzahlung notwendig. Aber ansonsten weiß er das ja gar nicht. Aber bei dieser Eigenpauschale, wo, sagen wir mal, wie Sie sagten, bis 2.500, man alles erstmal selber zahlt, dann kommt man wahrscheinlich schon ins Grübeln, ob man irgendwas machen will oder nicht.
Richtig, das ist absolut so. Und man eben nimmt auch Dienstleistungen bewusster vielleicht wahr und auch wägt das entsprechend auch ökonomisch eher nochmal ab. Aber eben es gibt dort unterschiedlichste Möglichkeiten, eben auch zum Arzt zu gehen, wenn man so das plakativ formulieren möchte. Und die digitale ist mittlerweile eine, die nicht nur auch eine Möglichkeit darstellt, sondern für viele sogar die bessere Option darstellt. Auch unsere Umfragen selber zeigen, dass 75% aller Patienten die digitale Besuch beim Dermatologen als gleichwertig oder sogar besser bewerten.
Ach, das hatte ich eben noch vergessen zu fragen, nämlich beim Rezept bin ich dann abgewichen. Und zwar, es kann ja auch eventuell dann doch nochmal ein direkter Kontakt notwendig werden, dass der Arzt sagt, also da würde ich den Patienten doch gerne nochmal persönlich sehen. Und das entspricht mal dem, was Sie eben meinten, dass einige Praxen eben dazu übergehen, erstmal primär digital. Und da bleiben am Schluss wie viel Prozent noch übrig? So 10, 20% der Patienten, die dann überhaupt noch in die Praxis gehen müssen.
Korrekt. Also im Kern haben wir eine digital fallabschließende Quote von 85%. Das heißt konkret, dass es nur noch in 15% der Fälle nach einer digitalen Konsultation über Online-Doktor überhaupt noch einen physischen Termin braucht.
Wenn es für alle besser, oder?
Im Kern ist das für alle besser, weil es Entlastung schafft und eben der Arzt selber auch determinieren kann, wann er welche Freiräume für welche Patienten schafft. Und im Kern ist es so, dass wenn ich in diese 15% hineinfalle als Patient, wir auch sicherstellen können, eben auf Grundlage dieses flächendeckenden Netzwerkes von Fachärzten, auch auf der Grundlage, dass ich meinen lokalen Facharzt auswählen kann, dass die Patientin oder der Patient auch in durchschnittlich etwa 5 Tagen auch einen physischen Termin vor Ort eben erhält, weil der Arzt schon drauf geguckt hat und eben determinieren kann, ob es eben diesen physischen Termin braucht.
Mhm. Und weil wahrscheinlich auch generell die Anzahl dieser physischen Termine dann abnimmt. Das würden ja theoretisch, wenn das alle machen würden, würden ja 85% aller physischen Termine wegfallen, was ja die Praxen total entlasten würde.
Richtig, also es ist in dem Sinn so, dass wirklich mehr Zeit auch verwendet werden kann für wirklich die Fälle, die die Zeit auch benötigen.
Genau.
Dass man auch komplexe Fälle wirklich auch sich eingänglich damit beschäftigen kann als Arzt, den auch eingänglich informieren und instruieren kann, den Patienten. Ich glaube, das bietet viele Möglichkeiten und Vorteile. Was vielleicht noch spannend ist, ist insgesamt das Konzept der physischen Behandlung und der digitalen gemeinsam zu betrachten. Also auch aus unserer Perspektive sind dies in keinster Form in Konkurrenz stehende Modelle, sondern im Kern in sich sinnvoll ergänzende. Das heißt, unsere Fachärzte oder viele unserer Fachärzte behandeln insbesondere auch chronisch erkrankte Patienten nicht irgendwo ausschließlich dann nur physisch oder digital, sondern in sogenannten Hybridmodellen. Das heißt, in erster Instanz kommt dann so ein Patient vielleicht in die Praxis hinein. Nehmen wir mal an, er hätte jetzt eine atopische Dermatitis. Dort wird er dann eben im Detail instruiert, auch genau über neue Therapiemöglichkeiten, vielleicht auch therapietechnisch eingestellt. Und dann kommt es zu sogenannten eben Ausbrüchen der Krankheit wieder. Ob das aber in 3 Wochen stattfindet oder in 3 Monaten, kann natürlich keiner antizipieren. Aber bedürfnisgetrieben erhält der Patient dann eine Art Visitenkarte vom Facharzt, vom Dermatologen mit einem QR-Code hin zum Online-Doktor-Profil des Facharztes und kann dann bedürfnisgetrieben quasi das Hauptproblem engmaschig dokumentiert bei Online-Doktor einreichen und erhält wiederum eine Rückmeldung und Handlungsempfehlung vom Facharzt.
Wie oft darf eigentlich ein Patient das so in Anspruch nehmen von der Krankenkasse? Könnte ja pausenlos den Netdoktor befragen.
In der Theorie ist das möglich. Also da gibt es jetzt keine Begrenzungen als solches. Aber was wir sehen in der Praxis, wird es in der Tat wirklich nur wahrgenommen, die Anfrageoption, wenn auch wirklich ein Problem besteht und wenn alternativ der Patient sonst physisch in die Praxis gegangen wäre.
Und welche Fälle kommen da so vor? Also nur Triviales oder auch mal Komplizierteres? Sie sagten ja atopische Dermatitis, Psoriasis, aber sagen wir mal Krebsvorsorge ja sicherlich nicht. Da muss ja wirklich der Arzt überall genau hinschauen. Also das muss dann schon physisch erfolgen, oder?
Ja, also es ist so, das ist eigentlich ganz, ganz spannend auch zu sehen in unseren Statistiken, dass die Teledermatologie als solche dort relativ wenig Grenzen hat. Also im Kern sehen wir das, was im physischen Raum diagnostiziert wird, sich recht kongruent auch im digitalen Raum zeigt. Also wir haben von sehr trivialen Erscheinungen und Hauterkrankungen hin zu wirklich sehr komplexen eigentlich die gesamte Bandbreite auch im digitalen Raum. Es gibt aber natürlich Grenzen und eben eine genannte Thema eben Hautkrebsvorsorge, wenn man zum Beispiel den Muttermalcheck als solchen darunter subsumiert, ist es in der Tat so, dass eine wirklich präzise, abschließende Beurteilung erst stattfinden kann, wenn ich dort physisch in der Praxis war und ein Auflichtmikroskop dort draufgesetzt werden konnte. Was aber möglich ist, und dort kommt auch wieder die Vorteile der Teledermatologie ins Spiel, ist, dass ich die Gefahr vermindere, dass jetzt so ein vielleicht kritisches Muttermal irgendwo verschleppt wird, weil jemand sagt, nee, jetzt 4 Monate auf einen Termin warten, mache ich nicht. Aber wenn es dann einfach möglich ist, das über Online-Doktor einzuschicken, macht man es doch. Und dort hat der Facharzt dann die Möglichkeit, eben dort auch zu triagieren und zu sagen, okay, das scheint jetzt im Sinne der ABCDE-Regel wirklich kritisch zu sein. Kommen Sie bitte morgen in die Praxis, dann entferne ich Ihnen möglicherweise dieses Muttermal. Diese Fälle haben wir natürlich schon.
Wie präzise ist eigentlich dieser ganze Prozess, wenn man jetzt das vergleicht mit 100% persönlichem Arztbesuch? Also erreicht das letztlich die gleiche Präzision?
Ja, also im Sinne der diagnostischen Genauigkeit?
Ja.
Ja, also es ist so, dass die Dermatologen genau auch angeben können, eben ist es eine gesicherte Diagnose, ist es eine Vermutung oder eine Differentialdiagnose. Sag mal, wenn man das jetzt im physischen Raum betrachtet, ist es dort ja so, dass Dermatologen eine Diagnose abgeben und sagen, okay, wir haben eine Idee, was dagegen helfen könnte. Probieren Sie zum Beispiel mal folgende Creme oder folgende Salbe. Das gibt es ja auch im physischen Raum. Aber ja, im Kern ist es so, dass es dort eigentlich keinen Unterschied gibt. Falls der Facharzt eben unsicher sein sollte oder sagt, das kann ich nicht im digitalen Raum diagnostizieren, dann fällt das in der Tat in diese 5-10% hinein. Dann erhält der Patient aber auch einen physischen Termin in kurzer Zeit. Aber es gibt keine Unterschiede im Sinne der diagnostischen Akkuratheit.
Ja, und wie sieht es mit dem Thema Diskretion, Datensicherheit aus? Das ist natürlich in Deutschland so ein Hyperthema, aber ist natürlich wichtig.
Ja, absolut. Also gerade eben für natürlich ein Digital Health Startup, das mit sensiblen Daten agiert, ist das natürlich ein großes Thema. Wir selber haben dort auch entsprechende Strukturen bei uns geschaffen, haben selber auch eine Syndikus-Anwältin in-house, die sich nur mit den Themen Datenschutz, Datensicherheit befasst. Und selbstverständlich sind wir auch als Medizinprodukt zertifiziert und folgen dort entsprechend den Vorschriften, die EU-weit gelten. Und von daher ist es natürlich permanent wird das berücksichtigt, auch bei der Weiterentwicklung des Produktes und wie wir den Patient Journey entsprechend gestalten.
Wie lange bleiben eigentlich die Daten gespeichert? Die müssen ja eigentlich gar nicht lange gespeichert bleiben, oder? Sobald die Diagnose bei dem Patient ist, hat vielleicht der Arzt noch eine Kopie, aber das war's, oder?
Ja, wir sind von unserer Seite verpflichtet, die Daten 10 Jahre auch für den Facharzt aufzubewahren.
Ja. Okay. Dann habe ich noch so ein bisschen recherchiert, was es sonst noch so alles gibt. Wir hatten ja schon mal einen Podcast mit Symptoma und Other Health. Das ist ja eine rein textliche Diagnose. Das ist praktisch nur dieser Chatbot, der dann fragt und dann zu Verdachtsdiagnosen kommt. Dann habe ich aber noch gefunden, es gibt auch sowas im Bereich Haut. Scarlet Red heißt das. Dort schickt man anscheinend gleich ein Foto ein und kriegt dann sofort eine Diagnose. Also ganz verstanden habe ich es nicht.
Also es gibt da in der Tat unterschiedlichste Konzepte. Wenn wir jetzt vielleicht bei Symptoma oder Ada Health bleiben, die sind im Kern, genau wie Sie ausgeführt haben, eigentlich darauf spezialisiert in Form von einer gewissen KI, die dahinter liegt oder einer eben Entscheidungsbäumen quasi immer stärker herunterzubrechen, um was es sich handeln könnte im Sinne einer Wahrscheinlichkeitsdiagnose.
Wie in einem Arztgespräch quasi, aber ohne jetzt irgendwelche Haut oder anderen Sachen zu untersuchen, ne? Wie durch ein reines Gespräch quasi.
Quasi, so kann man sich das quasi herleiten oder vorstellen. Es ist durchaus ein spannendes Konzept, das dort hinterliegt, weil es natürlich sehr niederschwellig die Möglichkeit bietet, erstmal einen Patienten abzuholen und irgendwo schon mal in gewisser Form zu klassifizieren oder dort eine Ersteinschätzung abzugeben. Die gleiche Logik haben wir eigentlich auch aufgegriffen in der Form, dass wir vor jetzt gar nicht so lange her, etwa 2 Monaten, ein auf KI spezialisiertes Startup selber gekauft haben, ein Spin-off der Universität Tübingen, das sich spezialisiert hat auf die Entwicklung einer künstlichen Intelligenz im Kontext von Bilddaten im Rahmen der Dermatologie. Und die sind vollständig jetzt Bestandteil von Online-Doktor. Und dort verfolgen wir ganz konkret die Vision, eben den Patienten möglichst niederschwellig einzufangen und abzuholen, dass er dort auf Grundlage der KI, in der Form, dass er unseren Chatbot ausfüllt und Fotos schon hochlädt, ja, die KI dort eben eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose abgibt, die natürlich eine ganz andere Qualität hat und haben kann, weil es Bilddaten zusätzlich sind, als das jetzt ein reiner Text in der Form könnte.
Und dann den Arzt noch mal mehr entlastet.
Richtig, also es ist also eigentlich ein Vorteil oder Vorteile aus Patienten- und Arztperspektive. Zum einen aus Patientenperspektive, dass man bedürfnisgetrieben wirklich immer zur richtigen Lösung, will ich sagen, hingesteuert und triagiert wird. Das heißt, wenn ich zum Beispiel dort ein Hautproblem hochlade oder ein Foto dann abschicke, wo die KI dann erkennt, okay, und statistisch weiß, dass die in der Regel zu 90-95% in den 15% hineinfällt, die nicht digital abgeschlossen werden können, sende ich den Patienten selbstverständlich nicht mehr dann zum Teledermatologen, sondern empfehle dann direkt physisch den Facharzt aufzusuchen. Und gleichermaßen, wenn ich dann möglicherweise eben ein spezifisches Hautproblem habe, wo es nur wenige Spezialisten für gibt, auch dort vielleicht dem Patienten die Möglichkeit zu bieten und Transparenz zu machen, wer vielleicht auch auf diese Indikationsgebiete besonders spezialisiert ist. und aus fachärztlicher Perspektive dann schlussendlich, dass ich wirklich die Patienten bei mir habe, die ich auch physisch in der Praxis dann haben möchte. Mhm.
Und dieses Scarlet Red, was ich da gefunden habe, ich meine, wahrscheinlich ist es schwierig, sich über eine andere Firma zu äußern als Firma, aber das scheint mir so eine Art Selbstdiagnose zu sein, oder?
Genau, also es gibt ähnliche Konzepte wie Scarlet Red. Gibt es einige, die dort in diesen Bereich hineinsteigen. Richtig, das geht so ein bisschen Richtung, ich würde mal sagen, Patient Enabling, wo eben eine erste eigene Diagnose gestellt werden kann. Auf jeden Fall spannend. Ich glaube, was einfach dort noch fehlt, ist dann eben dieser nächste Schritt, den ich eben beschrieben habe.
Diese Arztanbindung dann.
Richtig,
ne?
Genau. Das ist zumindest unsere Überzeugung, dass als Standalone-Modell irgendwo eher schwierig ist, aber in der Kombinatorik dann von Technologie und Fachärzten dort eine Symbiose zu schaffen, wie wir es bei Online-Doktor implementieren. Ich glaube, das ist vom Patient-Journey her gedacht, dann das, wo ich dann nachher wirklich dort lande, wo ich landen möchte.
Ja, wenn man jetzt in die Zukunft denkt, finde ich noch diesen ersten Schritt noch ziemlich aufwendig, also dass dann der Patient noch quasi befragt wird, das ist ja noch relativ klassisch. Was natürlich zu hoffen wäre, ist, dass es möglichst bald die elektronische Patientenakte gibt, weil dann entfallen wahrscheinlich 95% der Befragung, die ganze Vorgeschichte, ob schon mal solche Symptome aufgetreten sind. Und auch dort können ja Bilder hinterlegt werden, vielleicht ist so ein Hautphänomen nicht zum ersten Mal aufgetreten und der Patient hat es vielleicht sogar vergessen, dass er sowas schon mal hatte. Also das wäre ja eigentlich wünschenswert, dass wir das dann bald auch noch integrieren könnten und auch umgekehrt, dass dann diese Diagnose, die erstellt wird vom Online-Doktor, auch dann wieder vom Patienten in die Patientenakte reingeladen werden kann.
Korrekt, absolut. Ich glaube, die elektronische Patientenakte bietet da natürlich perspektivisch unglaubliches Potenzial. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass man eine viel vollständigere Übersicht hat, eben was vielleicht schon diagnostiziert worden ist, welche Daten schon vorliegen. Und genau in diesem Kontext spielt natürlich auch Thema im Umgang mit Daten, Datenanalysen und auch das Thema künstliche Intelligenz vermutlich noch eine deutlich tragendere und größere Rolle, weil so viele Datenpunkte bestehen, die schlussendlich dann nur auch von einer KI irgendwo bewertet werden können in kurzer Zeit. Und diese Informationen können dem Facharzt dann wiederum zur Verfügung gestellt werden, was dann weniger Richtung One Size Fits All, sondern wirklich sehr, sehr stark individuell abgestimmten Diagnose dann münden kann. Mhm.
Ja gut, dann fassen wir nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Also für wen eignet sich das? Im Grunde eigentlich für jeden, mal abgesehen von der Hautkrebsfrüherkennung, die man dann vielleicht doch lieber persönlich beim Arzt machen sollte. Und ansonsten ist es tatsächlich ein Alternativkonzept, um aus Patientensicht den ganzen Arztkontakt effektiver zu machen, aber auch für Ärzte hat es Vorteile, dass sie sich wirklich auf das konzentrieren, was wirklich einen persönlichen Patientenkontakt erfordert. Das Prozedere ist asynchron, was aber nicht ausschließt, dass man dann doch noch mal den Arzt sehen kann, wenn es notwendig ist. Ja. Und die Kosten sind, ja, in Deutschland kann man sagen, letztlich kostenlos, ne?
Für sehr viele auf jeden Fall schon, richtig. Ja, und es werden natürlich noch weitere Krankenkassen hinzukommen, die dann diese Dienstleistung ohne Zuzahlung oder eben kostenfrei zugänglich machen. Und es fasst es eigentlich wirklich sehr, sehr schön zusammen, wie Sie gesagt haben. Und im Kern entspricht es auch genau unserem Selbstverständnis, was die Grundlage für eine nachhaltige Digitalisierung im Gesundheitswesen ist. Und zwar, dass man alle zentralen Anspruchsgruppen, darunter verstehe ich jetzt die Patienten, die Fachärzte, die Krankenkasse, möglicherweise Verbände auch, ins Boot holt und gemeinsam eine Lösung schafft, die für alle, einfach formuliert, funktioniert. Dass man eben nicht irgendwelche artifiziellen, digitalen Räume schafft, die gar nicht dem klassischen Patient Journey entsprechen, sondern wirklich Bestehendes durch Digitalisierung optimiert, vereinfacht, im Sinne der Fachärzte und im Sinne der Patienten. Wenn wir dort eine oder der andere Gruppe jeweils ausschließen oder deren Interessen nicht entsprechen, dann ist das Ganze nicht nachhaltig und wird auch nicht in die Umsetzung kommen. Und das ist im Kern das, wofür Online-Doktor steht und stehen möchte, dass wir eben diese Anspruchsgruppen gemeinsam durch Technologie und eben digitale Strukturen vernetzen und ja im Endeffekt Prozesse optimieren.
Wunderbar, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg, Herr Wustrow. Und vielleicht sprechen wir uns dann in 1-2 Jahren wieder, wenn vielleicht noch andere Fachärzte oder Inhalte dazugekommen sind.
Da würde ich mich sehr darüber freuen. Vielen Dank für die Möglichkeit und das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen. Tschüss.
Tschüss.
Na, ich denke, das war wieder sehr interessant und ich würde mich freuen, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören. Tschüss, Ihr Harald Schmidt.